Vater, wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast, damit wir Leben haben, damit wir deine Kinder sein können, damit all das, was zwischen uns steht und dir, dass es hinweggenommen ist und dass wir in deine Gegenwart kommen können. Herr, das ist so eine große Gnade, dass wir heute Morgen Gottesdienst feiern können. Wir sind froh und dankbar, dass wir zu dir gehören dürfen. Und wir wissen, was es dich gekostet hat. Und wir wollen dir Lob und Dank dafür bringen und bitten dich, dass du jetzt dein Wort gebrauchst, Herr, dein Wort in unsere Herzen hineinsprichst, dass es ein lebendiges Wort ist, was unsere Herzen reinigt, unsere Herzen zurechtrückt, unsere Herzen auch stärkt und kräftigt im Glauben an dich, dass es uns, dass während wir dein Wort lesen und hören und darüber nachdenken, dass wir von deiner Liebe erfüllt werden und zu dir gezogen werden. Denn du hast Worte des ewigen Lebens, du allein. Und so bitten wir dich, dass du jetzt dein Wort sprichst in unsere Herzen hinein, Herr. Amen. Ja, wir sind mittendrin in der Geschichte von, wie Jesus gekreuzigt wurde, wie er den Weg gegangen ist zum Kreuz. Und das ist das Evangelium, das, was uns gesagt wurde. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab für uns, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Diese Leiden, von denen wir lesen, diese Schmerzen, sie sind der Grund unserer Freude, unserer Erlösung. Sie sind das, was uns befreit hat, was uns Leben gegeben hat. Jesus hat mal gesagt, das Weizenkorn, es muss in die Erde fallen und sterben, sonst bringt es keine Frucht. Wenn es aber in die Erde fällt und hineingelegt wird und wächst, dann bringt es viel Frucht. Dann entsteht viel daraus. Und so hat Jesus Christus, der Lebenssame, wenn du so willst, dieses Korn, in dem das ewige Leben drin ist. Na? Wir alle sind durch die Sünde zu leblosen Steinen geworden. Wir sind kleine Steinchen. Wenn wir sterben und in die Erde gelegt werden, dann passiert nichts. Aber dadurch, dass Jesus gestorben ist, dass er gelitten hat und gestorben ist und in die Erde gelegt wurde, dadurch ist Leben entstanden, Leben aus dem Tod. Das ist das, was wir bekennen. Er ist gestorben, ja, am Kreuz, auf furchtbare Art und Weise hat er den Zorn Gottes getragen. Ja, er ist begraben worden, aber er ist auch auferstanden von den Toten. Und das ist das Leben, was er jedem gibt, der an ihn glaubt. Jeden, der sein Sterben und sein Leben in sich aufnimmt, der diesen Samen in sich aufnimmt. Jesus selbst. Also er ist der Gerechte. Wenn im Alten Testament von dem Gerechten die Rede ist, wenn wir die Sprüche lesen, wenn wir die Psalmen lesen, der Gerechte, das ist Jesus, Jesus selbst. Er ist der Gerechte. Kein anderer kann sich diesen Namen geben. Sein Leben ist rein. Und was sagt uns das Wort in Psalm 1, Vers 1? Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Und diese Verse, ich lese sie häufig und lese sie auch häufig vor. Ich finde sie sehr inspirierend für mein eigenes Leben und für uns als Kinder Gottes. Aber ich finde es interessant, einfach mal diesen Psalm so zu lesen, dass es, wenn wir ehrlich sind, gilt es nur für einen Mann. Wer von uns hat denn nicht den Rat der Gottlosen befolgt in seinem Leben? Wer von uns hat denn den Weg der Sünder nicht betreten? Wer von uns hat nicht auch im Kreis der Spötter gesessen? Nur einer hat es nicht getan. Er ist glücklich, glücklich zu preisen. Er ist dieser Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Er ist dieser grüne Baum, der Frucht bringt. Er allein. Und wenn wir jetzt in Lukas 23 lesen, dann spielt Jesus darauf an, in seiner letzten Rede. Er hat am Kreuz 7-mal noch etwas gesagt, kurze Worte. Aber bevor er ans Kreuz gegangen ist, hat er ein letztes Mal eine kurze Rede gehalten. Und es war auf dem Weg zum Kreuzigungsberg, als er sein Kreuz trug, beziehungsweise als dann der Simon von Kyrene seinen Kreuzesbalken auf sich genommen hat, um ihn hinter Jesus herzutragen, gezwungenermaßen. Wir lesen in Lukas 23, Vers 27, es folgte ihm aber eine große Menge Volks und Frauen, die wehklagten und ihn bejammerten. Jesus wandte sich aber zu ihnen und sprach, Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, Tage kommen, an denen man sagen wird, glückselig die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gestillt haben. Dann werden sie anfangen, zu den Bergen zu sagen, fallt auf uns und zu den Hügeln bedeckt uns. Denn wenn man dies tut an dem grünen Holz, was wird an dem dürren geschehen? Schon merkwürdig, diese kurze Rede wird nicht oft zitiert. Es wird auch nicht oft darüber nachgedacht. Viele kennen sie vielleicht sogar gar nicht. Es ist diese Situation, dass Jesus hinzieht zur Kreuzigung und da eine Menge Leute sind. Wir kennen das so aus diesen Jesus-Filmen, ne? Ja, sind da viele Leute, ne? Aber es sind eine Menge Leute auch da, einige Frauen, die weinen. Es ist nicht nur diese johlende Menge, die sich daran, die ihren Spaß daran hat, dass da jetzt jemand fertig gemacht wird, sondern es sind Frauen da, die bewegt sind von dem Ganzen, die darüber trauern und klagen, dass Jesus jetzt gekreuzigt wird. Und Jesus sagt zu ihnen, wie er so manchmal ist, ne? Also wenn ich manchmal lese, wie Jesus so zu Menschen geredet hat, dann denke ich manchmal, das ist sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Und das ist hier so eine Stelle. Warum sagt Jesus, weint nicht über mich? Ist doch traurig. Ja, wenn du irgendwie so einen Film siehst, ne, über die Kreuzigung, Mensch, dann laufen dir doch die Tränen, wenn du siehst, wie der leiden muss, dieser arme Jesus, wie er so zerschlagen wird. Und Was bewegt dein Herz und du fängst an zu weinen über das Leid, was du da siehst? Und Jesus sagt, hör auf zu weinen darüber. Hör auf. Weine nicht darüber. Ich finde es interessant, dass Jesus macht uns hier deutlich, du sollst nicht beherrscht sein und beherrscht werden von deinen Emotionen. Du sollst auch nicht beherrscht werden von dem, was man oberflächlich sieht. Wir sind so oberflächlich, weil wir so viel Oberfläche uns angucken. Wir gucken so wenig in die Tiefe. Weil wenn man in die Tiefe hineinschauen will, und das ist das, was Psalm 1 auch sagt, da musst du nachdenken. Aber wenn du fernsiehst oder wenn du Internet guckst oder Videos, dann siehst du nicht die Tiefe, sondern dann siehst du nur die Oberfläche. Da werden deine Imaginationen werden irgendwie beschäftigt, aber du schaust nicht in die Tiefe. Das tust du, wenn du in das Wort Gottes hineinschaust. Und wenn du darüber nachdenkst, das ist das, was wirklich in die Tiefe geht. Und dann geht es darum, dass wir eben von unseren Gefühlen nicht beherrscht werden sollen. Gott will uns frei machen, auch davon, dass wir von unseren Gefühlen beherrscht werden. Es wird hier gerade den Frauen gesagt, aber es gilt genauso auch dem einen oder anderen von uns Männern. Lass dich nicht von deinen Gefühlen beherrschen. Lass dich nicht von deinen Emotionen überwältigen. Und lass dich von deinen Emotionen auch nicht in die Irre führen. Er sagt, ihr seid auf dem Holzweg, Töchter Jerusalems. Ihr weint hier über mich, aber über mich müsst ihr nicht weinen. Warum müssen wir nicht über Jesus weinen? Weil er vollkommen in Einheit mit dem Willen Gottes ist. Und das ist es, worum es geht. Er ist im Einklang mit dem Willen Gottes. Er ist im Einklang mit dem Vater. Da gibt es nichts, worüber man weinen muss. Nein, es wird uns sogar im Glauben an Jesus, indem wir Vertrauen in Jesus setzen, wird es uns zur Freude, auch wenn es nicht ein Spaß ist. Es ist kein Happy Life. Nein, das ist schweres Leiden und es tut uns natürlich in der Seele weh, aber wir haben in diesem Schmerz haben wir Freude. Wir wissen, dieses Leiden dient zum Segen. Es bringt Leben für mich und für die ganze Welt. Für Jesus war es so, wir lesen das in Hebräer 12. Ja, wir haben im Garten gesehen, dass er darum gerungen hat, dass er gekämpft hat im Gebet um diese Haltung. Aber Hebräer 12 zeigt uns seine Haltung. Hier steht in Vers 12, Kapitel 12, Vers 2, dass wir hinschauen sollen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus hatte seinen Jüngern schon sehr detailliert gesagt, was er alles leiden würde. Er wusste, was auf ihn zukommt. Bis hin zum furchtbaren Ende am Kreuz. Und dann hat er aber hinzugefügt, und dann, am dritten Tag, werde ich auferstehen. Jesus wusste von seiner Auferstehung. Er war sich gewiss dessen. Und das hat ihm geholfen. Er wusste, der Vater wird mich nicht im Tod lassen. Er wird mich auferwecken aus dem Tod. Auf diese Verheißung hat er sein Angesicht gerichtet. Davon war er erfüllt. Ich weiß, ich werde leben. Wenn ich gestorben bin, ich werde wieder leben. Gott wird mich nicht im Grab lassen. Mein Vater wird mich nicht im Grab lassen. Ich werde auferstehen. Das hat ihn befähigt dazu, dieses Leiden und das Sterben und den Tod auf sich zu nehmen. Er wusste, ich werde leben. Und das wird Freude sein. Und trotz des ganzen Leidens hatte er Vorfreude auf das, was kommen wird. Das hat ihn erfüllt, das hat ihn gestärkt, das hat ihn befähigt, dieses Leiden durchzustehen, da hindurchzugehen, so sagt es uns hier Hebräer. Er war bereit, diese Freude, die auf ihn wartet, nicht nur das Leben, sondern das Leben, was aus ihm dann hervorquillt, was es alles für Leben bewirken wird, sein Leiden. Das war ihm diese Freude. Sie werden alle Leben haben durch meinen Tod. Sie werden hineingenommen werden in meine Auferstehung. Und dadurch wird der Vater verherrlicht werden in der ganzen Welt. Und das war die Freude von Jesus, dass der Vater verherrlicht wird. Und ist es nicht so gekommen, 2000 Jahre später sitzen wir hier und geben Gott die Ehre. Und Jesus hat das, darauf hat sich Jesus schon gefreut, als er auf dem Weg zum Kreuz war. Während er schwer gelitten hat, während er durch große Anfechtungen gegangen ist. Und ich glaube, dass Jesus durch große Anfechtungen gegangen ist. Der Tod war auch für ihn und noch viel mehr als für uns eine schwarze Wand. Was wird dahinter sein? Er musste da hinein, um dann das Leben, was dann kam, das Auferstehungsleben zu empfangen. Aber er hatte diese Zusage von Gott und er hat sich daran gehalten und er ist hineingegangen und hat überwunden für dich und für mich. Ist er durch diese schwarze Wand hindurchgegangen. Und Gottes Verheißung hat sich an ihm bestätigt. Er ist auferstanden, wie der Vater es ihm gesagt hat. Er ist auferstanden am dritten Tag. Er hat überwunden für uns. Es war diese Freude, die hat ihn erfüllt. Das Wissen darum, dass der Vater seine Verheißung wahrmachen wird in seinem Leben und dadurch auch in der ganzen Welt. Und dass dadurch der Vater verherrlicht wird in der ganzen Welt, wie es heute ist. Deswegen sagt Jesus, weint nicht über mich. Denn in meinem Leiden wird der Vater verherrlicht werden. In meinem Sterben wird das Ziel Gottes erreicht werden in meinem Leben und durch mein Leben für die ganze Welt. Weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Jesus spricht hier zu den Töchtern Jerusalems, zu den Frauen, die hier in Jerusalem wohnen. Und er nutzt diese Situation noch einmal, um einen Ruf, ein Gerichtswort auszusenden. Er selbst hat über Jerusalem geweint, als er nach Jerusalem kam, weil er gesehen hat, dass diese Stadt ihn nicht als König annehmen wird, sondern ihn kreuzigen wird. Diese Stadt wird ihn ablehnen. Sie wird die Liebe Gottes, die sich in ihm, dieser Stadt zuwendet, sie werden sie von sich stoßen. Und sie werden deswegen das Gericht erleben, erfahren. Was dann auch gekommen ist über Jerusalem. Wir haben da schon mehrmals drüber gesprochen. Die furchtbare Belagerung Jerusalems und die Niederschlagung des jüdischen Aufstandes durch die Römer 70 nach Christus. Und hier werden dann Verse zitiert aus Hosea 10, Vers 8. Dann werden sie anfangen, zu den Bergen zu sagen, fallt auf uns, und zu den Hügeln, bedeckt uns. Diese Verse werden auch später zitiert in der Offenbarung in Kapitel 6, als das sechste Siegel geöffnet wird. Und so sprechen diese Verse über Gericht. Und über Menschen, die in der Ausweglosigkeit sind im Gericht. Wo Gott ihre Sünde an ihnen richtet. Ihr gottloses Leben gerichtet wird.
Und dann fügt Jesus eben diesen Vers hinzu: Wenn man dies tut an dem grünen Holz, was wird an dem dürren geschehen? Ein sehr rätselhaftes Wort. Aber wie gesagt, wir müssen es richtig verstehen. Was ist das grüne Holz? Das ist Jesus selbst. Er ist dieser grüne Baum, der Frucht trägt, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der sich nähert am Wort Gottes, der im Vertrauen auf Gott lebt. Und ihn ereilt dieses Schicksal. Er muss durch dieses Gericht hindurchgehen. Ja, es ist nicht sein eigenes Gericht, es ist das Gericht, was uns gebührt, was er auf sich nimmt. Und dennoch, er geht durch dieses Gericht, durch diese Schmerzen, durch diese Leiden. Aber was sagt er, wird passieren mit dem dürren Holz? Mit dem Holz, das keine Frucht bringt, das nicht grün ist, wo keine Frucht zu finden ist. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Gott wird bei jedem Menschen nach Frucht suchen. Uns allen steht das Gericht bevor. Im Hebräer 9 steht, es ist dem Menschen einmal gegeben zu sterben, dann das Gericht. Und es wird uns auch vorausgesagt für das Ende der Zeiten, dass die gesamte Menschheit vor den Thron Gottes kommt und das Gericht gehalten wird. Wir werden alle Rechenschaft über unser Leben ablegen müssen. Und um nichts weniger geht es hier. Um alles oder nichts. Im 1. Petrusbrief steht ein Vers, der diesem Vers hier sehr ähnlich ist. 1. Petrus, Kapitel 4. Vers 17 und 18. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfängt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und darum geht es. Jesus hat das Evangelium, die frohe Botschaft gebracht. Gott liebt euch. Er möchte euch als seine Kinder in seinem Reich haben. Vertraut mir. Lasst mich euren König sein. Wenn wir Jesus als König annehmen, dann sind wir diejenigen, die gerettet werden, die Teil des Volkes Gottes sind. Aber es gibt Menschen, die diese frohe Botschaft nicht annehmen. Und Petrus sagt, ja, das Gericht Gottes fängt schon an, am Haus Gottes fängt es zuerst an. Zuerst prüft Gott seine Gemeinde. Das sehen wir auch in Offenbarung. Es fängt damit an, dass Jesus sieben Briefe schreibt an sieben Gemeinden und er prüft diese Gemeinden und sagt, ich kenne euch. Ich kenne eure guten Werke. Ich kenne aber auch die Dinge, die nicht in Ordnung sind in eurem Leben, in eurer Gemeinde. Und über diese Dinge müsst ihr Buße tun. Da müsst ihr umkehren. Das ist das Gericht Gottes am Hause Gottes. Es ist dieses Rütteln, dieses Prüfen. Und die wahren Kinder Gottes, die sagen ja zu diesem Prüfen. Die sagen mit David, prüfe mich, Herr. Rüttel mich. Ich möchte gereinigt sein. Ich möchte für dich strahlen. Ich möchte für dich leuchten. Ich möchte für dich Frucht bringen. Dass der Same, den du in mich hineingelegt hast, Jesus Christus, lebt in mir. Sein Geist lebt in mir. Ich möchte, dass Jesus in mir Frucht bringt. Dass er blühen und gedeihen kann und groß werden kann in mir. Dafür muss ich aber tot sein. Dafür muss ich gestorben sein. Das Gericht Gottes fängt an am Hause Gottes. Die Prüfung, sie muss jetzt geschehen im Hause Gottes. Und sie muss radikal geschehen. Gott prüft seine Gemeinde und auch das Abendmahl ist ein Teil davon. Wenn wir nachher die Worte lesen zum Abendmahl, dann werden wir hören, diese Worte, die sagen, prüft euch selbst. Ein jeder prüfe sich, dass wir nicht vom Herrn gerichtet werden. Denn das steht uns bevor, wenn wir als Kinder Gottes uns nicht selber prüfen, dann werden wir tatsächlich vom Herrn gerichtet werden. Wenn wir es nicht zulassen, dass Gott uns immer wieder reinigt, dann werden wir dem Gericht entgegengehen. Und Petrus sagt hier weiter, wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Das grüne Holz, das dürre Holz. Gott ist gekommen, Jesus ist gekommen und hat sein Leben in den Tod gegeben, damit du ein grünes Holz bist und damit du Frucht bringst. Du wirst es aber nur tun, wenn du bleibst. Das ist das, was Jesus sagt zu seinen Jüngern. Jesus sagt zu seinen Jüngern, bleibt in mir, bleibt in meinem Wort. Dann werdet ihr viel Frucht bringen. Dazu hat mein Vater euch auch bestimmt. Dafür seid ihr da, dass ihr Frucht bringt und mein Vater verherrlicht wird. Dass ihr mir darin ähnlich werdet, Frucht zu bringen für den Vater. Es ist die Frucht des Heiligen Geistes. Wir sehen das in Galater 5. Da können wir kurz hinspringen. Galater 5. Die Frucht des Geistes ist Liebe, die Frucht des Geistes ist nicht Selbstsucht, sondern selbstlose Hingabe an Gott und den Nächsten. Das ist die Frucht des Geistes. Das ist die Frucht dieses Samens, der in uns gepflanzt ist, wenn wir unser Leben geöffnet haben für den König Jesus, wenn er in uns regiert. Dieser Same, den er in uns hineingelegt hat, dieser Heilige Geist, er bringt Frucht hervor. Und das ist ein Leben, was nicht von sich selbst beherrscht ist, von sich selbst bestimmt ist, sondern von der Liebe, von der Hingabe an Gott und den Nächsten. Die Frucht des Geistes ist Freude. Diese Freude, von der ich eben gesprochen habe. Nicht Spaß, immer spaßig durch die Gegend, alles klar, alles locker, alles easy. Sondern die Freude darüber, dass Gott seine Verheißungen in unserem Leben wahrmacht und wahrmachen wird. Auch die Dinge, die ich noch nicht sehe. Es ist Vorfreude auf das Reich Gottes. Es ist Vorfreude darauf, dass Gott verherrlicht sein wird über alle Welt. Vorfreude darauf und Freude, dass es jetzt schon angefangen hat. Freude über alles Wirken Gottes in meinem Leben oder im Leben in dieser Welt. Freude darüber, dass Gott regiert. Das ist die Frucht des Geistes. Frucht des Geistes ist Friede. Wie wir vorhin gebetet haben, ein Bruder gebetet hat hier. Er, der Friedefürst, der uns Frieden gebracht hat, Frieden mit Gott. Der Friede, der nicht in Unruhe gerät, der nicht getrieben und angetrieben wird, sondern der in der Ruhe lebt. Die Frucht des Geistes in deinem Leben, wenn der Heilige Geist sich entfalten und wachsen kann und gedeihen kann, ist Ruhe. Du hast Ruhe, du hast Frieden. Du hast Frieden mit Gott. Und du strahlst auch diesen Frieden aus. Dieser Friede geht auf andere über. Langmut, diese Fähigkeit zu warten, auszuhalten, zu warten auf den Zeitpunkt Gottes in deinem Leben. Nicht vorzugreifen, nicht vorzupreschen, sich nicht etwas zu nehmen, was einem nicht gehört, sondern zu warten. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes in dir. Freundlichkeit. Menschen freundlich zu begegnen. Eine freundliche Ausstrahlung. Na, wenn du jemandem begegnest, der freundlich ist, na, du bist doch hingezogen zu ihm. Du willst dich gerne an den Tisch nachher im Café, na, du siehst dich um, guckst, wo ist hier ein freundlicher Mensch? Zu dem will ich mich gerne setzen. Na, wer, und das zeigt sich dann auch, der lädt mich nämlich freundlich ein und sagt, komm doch hier. Na. Der begegnet mir als Freund. Freundlichkeit. Und das wächst aus dieser tiefen Gewissheit, dass Gott mein Freund ist. Und nicht nur mein Freund, sondern der Freund aller Menschen sein will. Und so strahle ich, so wird dieses Wesen der Freundlichkeit Jesu auch in mir wachsen und ich werde anderen diese Freundlichkeit zeigen. Güte. Gutes zu tun, nicht unvermischt. Wisst ihr, das spricht auch von der Motivation. Was treibt mich an? Dieses nicht zuerst auf den eigenen Gewinn aus sein, sondern einfach nur gut sein. Das ist die Frucht des Geistes, dass Gutes in uns hineingelegt wird und Gutes aus uns herauskommt. Treue, Zuverlässigkeit. Wir stehen zu dem, was wir sagen. Wir tun das, was wir sagen. Wir sind nicht unberechenbar, wir sind nicht wankelmütig, sondern wir stehen. Wir stehen ein für das, was Gott uns aufgetragen hat. Wir bleiben Gott treu und den Menschen. Das spiegelt alles Gottes Wesen wider. Sanftmut. Gott macht uns frei von diesem Jähzorn, von der Selbstgerechtigkeit und Härte, sondern wir sind durch die Demut sanftmütig geworden. Und als letztes steht hier Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Auch so ein wichtige Frucht des Geistes. Wir werden nicht weggerissen von unseren Gefühlen. Wir werden nicht von unseren Gefühlen bestimmt. Wir werden auch nicht bestimmt von unseren Erkenntnissen. Sondern wir sind beherrscht vom Geist Gottes und wir lassen es zu, dass diese Herrschaft des Geistes Gottes über unser ganzes Wesen in jedem Moment unseres Lebens regiert. Und dadurch sind wir auch fähig, auf Dinge zu verzichten, die wir eigentlich gerne hätten. Das ist die Frucht des Geistes, das ist das Wesen und der Charakter Gottes. Das ist sozusagen die DNA dieses kleinen Samenkornes, was in dein Herz gepflanzt wurde, als du Jesus in dein Herz aufgenommen hast. Und dieser Same soll wachsen, soll gedeihen. Und er bringt Frucht ganz automatisch. Es ist etwas, was ganz natürlich wächst. Es ist nicht was du hervorbringen kannst, was du machen kannst. Du kannst dich nicht verändern in diesen Charakter. Du kannst diese Frucht nicht hervorbringen. Das kann nur Gott, es kann nur der Geist selbst hervorbringen. Aber es gibt die Möglichkeit, dass du das verhinderst. Du kannst dich dagegen stellen, indem du dem Geist keinen Raum gibst in deinem Leben, indem du dich von deinem Fleisch beherrschen lässt, von dem alten Menschen, der eigentlich gestorben ist mit Christus. Du kannst es dadurch verhindern, dass du nicht bleibst in der Gemeinschaft mit Jesus, dass du nicht bleibst in seinem Wort, dass du oberflächlich bist, dass du das Wort nicht in die Tiefe hineinsprechen lässt. Und das ist das. Letztendlich geht es in diesem Gerichtswort, was Jesus sagt, wo er sagt, wenn man dies tut an dem grünen Holz, was wird an dem dürren geschehen? Er ruft einerseits das Gericht Gottes aus über diese Stadt. Und das ist unwandelbar, es wird geschehen. Genauso wie das Gericht über diese Welt kommen wird, unwandelbar, es wird geschehen. Und doch ist gleichzeitig dieses Gerichtswort auch ein Mahnwort, ein Bußruf für jeden Einzelnen von uns. Lass dich umgestalten. Lass dich erneuern. Lass dich retten aus diesem verkehrten Geschlecht, was in die Finsternis und in die Verdammnis läuft. Lass dich retten, sodass du ein grünes Holz wirst, dass du ein grüner Baum wirst, der Frucht bringt. Wir lesen weiter in Vers 32 von Kapitel 23. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und wenn wir jetzt diese folgenden Verse lesen, dann gibt es da unheimlich viel. Man kann da auf alles eingehen. Aber ich möchte jetzt eigentlich diese Verse nur lesen und noch einmal auf diese zwei Ungerechten schauen, diese zwei Übeltäter, die mit ihm gekreuzigt werden. Lukas gibt uns einen besonderen Blick auf diese beiden. Und wir sehen ein dürres Holz und ein grünes Holz. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Schon vorher Lukas 22 hat Jesus aus Jesaja zitiert und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Das erfüllt sich hier. Mitten zwischen den Gesetzlosen wird er hingerichtet. Einer von diesen dreien. Menschen, die Jesus jetzt nicht näher kannten, sie haben ihn als einen dieser drei Übeltäter betrachtet, der gekreuzigt wurde. Einer von drei, die zum Tode verurteilt wurden. Auf schändliche Weise. Vers 34. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch das ist etwas, was eine Erfüllung von Prophezeiung ist aus Jesaja 53. Er hat aber für die Übeltäter gebetet. Und er tut es. Er betet für die Übeltäter. Er praktiziert das, was er seine Jünger gelehrt hat. Liebet eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. Segnet die, die euch verfluchen. Er hat es getan. Er tut es für dich und für mich. Er hat für uns gebetet. Er hat für die gebetet, die ihn gekreuzigt haben. Seine Vergebung, seine Liebe gilt denen, die gesündigt haben, die sich auflehnen gegen ihn, damit sie erreicht werden. So hat es auch später sein Nachfolger gemacht, Stephanus. Als er gesteinigt wurde, hat auch er dieselben Worte gebetet. Und sie wurden auf wunderbare Weise erhört. Einer derjenigen, die die dabei waren, als Stephanus gesteinigt wurde. Manche Ausleger sagen, der sogar mit das Urteil gesprochen hat über ihn. Das Todesurteil. Ihm wurde Vergebung zuteil. Und er hat es immer wieder gesagt, ich bin der größte Sünder unter allen, dass ich die Gemeinde des lebendigen Gottes verfolgt habe, dass ich Jesus selbst verfolgt habe. Aber mir ist Vergebung widerfahren. Das ist Saulus, der zum Paulus wurde. Jesus betet hier für diese Menschen, die so verfinstert sind gegen ihn. Und er betet und sagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wir Menschen sind so beschränkt in unserem Wissen. Wir denken, wir tun was Gutes, dabei tun wir Böses. So war es Paulus. Er dachte, er tut was Gutes, er tut Gott einen Dienst. Dabei kämpfte er gegen Gott. Das ist ihm erst später klar geworden. Und so sind wir auch. Wir kämpfen, wir tun und machen und denken, wir machen was Gutes, aber wir tun Böses. Wie wunderbar ist, dass Jesus uns Vergebung zuspricht. Wie wunderbar ist es, dass er für uns betet. Und da, wo du dein Herz öffnest für ihn, da erkennst du es plötzlich. Da wird es dir plötzlich klar. Und das, was Jesus hier betet, es trifft tatsächlich auch einen mit am Kreuz. Denn die Evangelien Matthäus und Markus sagen uns, die zwei Übeltäter, die mit Jesus gekreuzigt waren, sie lästerten beide über ihn. Lukas sagt es uns aber genauer, wie es dann vonstatten ging, was dann passiert ist. Wir lesen weiter, sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber, auch in der Erfüllung einer Prophetie aus Psalm 22. Und das Volk stand und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet, er rette sich selbst, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihm in griechischer und lateinischer und hebräischer Buchstaben. Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Dreimal wird Jesus hier von drei verschiedenen Gruppen, von drei verschiedenen Leuten wird ihm entgegengehalten. Wenn du der König, der Christus bist, der Christus Gottes, der Auserwählte, dann rette dich doch jetzt selbst. Dann geh doch runter vom Kreuz. Es ist nur Hohn und Spott. Sie lachen ihn aus. Sie haben aber überhaupt nicht verstanden, was es heißt, der Christus Gottes zu sein. Dass es genau darin, dass er jetzt stirbt am Kreuz, dass er der Christus ist. Dass er es tun musste, um der Christus zu sein, der König Gottes. Sein Leben zu geben für sein Volk, für seine Menschen. Er ist nämlich ein König, nicht wie die Könige dieser Welt, die ihre Soldaten in den Krieg schicken und sagen, sterbt für mich und für das Land. Sondern er ist ein König, der selbst seinen Mannen vorausgeht und sagt, ich sterbe für euch. Darin hat er sich als der wahre Christus Gottes erwiesen. Das haben sie aber alle nicht verstanden und sie haben gelästert. Und wie gesagt, auch die Übeltäter, die mit ihm aufgehängt worden waren, lästerten ihn. Beide. Hier aber, durch all das, was sie erlebt haben mit Jesus, auch durch das Gebet, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Einer von den beiden, die mit ihm gehängt wurden, bei einem von ihnen passierte ein Wunder. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unstatthaftes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Wir sehen das Wunder, dass hier einer Buße tut. Mittendrin im Gericht. Mittendrin, wo er im Prozess des Todes ist. Hingerichtet, am Kreuz, der Schande ausgeliefert. Erkennt er in Jesus plötzlich den Messias, den König. Er erkennt, dass Jesus ohne Sünde war. Und er erkennt, dass er ihm wirklich helfen kann. Nicht, dass er ihn vom Kreuz runternimmt, sondern dass er ihn aus dem Gericht Gottes heraus helfen kann, herausretten kann. Es ist nicht nur die Kreuzigung, es ist nicht nur die Strafe des römischen Staates, sondern es ist ein Gericht Gottes. Er hat das erkannt. Mein Tod ist das Gericht Gottes über meine Sünde. Ich stehe vor meinem Richter. Ich komme noch viel mehr vor meinen Richter, wenn ich gestorben bin, und werde mein ewiges Gericht empfangen. Dies hier ist nur der Vorgeschmack. Und er wirft dem anderen vor: Du spottest, du lästerst, obwohl du doch dieses Gericht schon schmeckst, das Gericht Gottes. Und er gibt Gott Recht, und das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Buße. Er gibt Gott Recht. Gott, du hast Recht mit diesem Urteil, was du gesprochen hast über mich, was du sprichst über mich, was ich empfange. Es ist mit Recht. Denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Und das ist ein wichtiger Teil der Buße, ist das Bekenntnis unserer Sünde auf diese Art und Weise. Du hast Recht damit, dass ich diesem Tod überliefert werde, dass ich sterbe, dass ich verdammt bin aufgrund meiner Sünde. Du hast Recht, Gott. Meine Sünde hat nichts anderes verdient. Das Zweite, was aber auch genauso wichtig ist in der Buße, ist, sich ganz an Jesus zu hängen. Er sagt: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Ich setze alles auf eine Karte. Ich setze alles auf dich, Jesus. Herr, rette du mich. Er weiß, nichts anderes kann mich mehr retten. Nichts anderes kann mich aus diesem Gericht herausbringen. Nur Jesus. Das ist wahre Buße. Und Geschwister, wie gesagt, wir werden auch als Kinder Gottes immer wieder zur Buße aufgerufen. Und das Abendmahl ist so eine Möglichkeit. Oder mit dem Abendmahl ist es auch verbunden. Lass uns unser Leben neu reinigen lassen von Gott. Lass uns Buße, wahrhaft Buße tun. Lass uns prüfen. Lass uns in das Gericht einwilligen. Damit wir gereinigt sind, damit wir Frucht bringen, damit wir den Herrn verherrlichen, wie dieser Mann am Kreuz. Er hat Gott die Ehre gegeben. Er hat öffentlich bekannt, dort am Kreuz: Ich stehe zu Recht in diesem Gericht. Ich bekomme das, was meine Taten verdienen. Aber Jesus, er ist ohne Sünde. Herr, du sollst regieren, du bist mein König. Bitte, rette mich. Und jetzt kommt dieser wunderbare Schluss. Er sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ein Leben völlig verwirkt. Ein Leben völlig in der Sünde geführt. Aber durch diesen Samen Gottes, dass er Jesus in sein Herz gelassen hat, dass er sein hartes Herz geöffnet hat für diesen Lebenssamen, Jesus Christus, hat sein Leben Frucht gebracht in den letzten Momenten seines Lebens. Die Frucht ist Ein Bekenntnis zu Jesus. Ein Bekenntnis zur eigenen Sündhaftigkeit. Ein Bekenntnis, du hast recht, Gott. Und ein Bekenntnis, Jesus, du bist, sollst mein Retter sein. Und das ist Frucht. Frucht der Buße. Natürlich würde es weitergehen. Wenn er noch weitere Lebenszeit haben würde, dann würde diese Frucht weiter wachsen und es würde noch mehr daraus werden. Wie wir es dann im Leben von Paulus zum Beispiel sehen. Als ihm die Augen aufgegangen sind über Jesus und er Buße getan hat in seinem Leben. Was ist aus seinem Leben für Frucht hervorgegangen? Gott hatte das für ihn vorgesehen. Und Geschwister, ich sag euch, für uns alle hat Gott etwas vorgesehen. Er hat vorgesehen, dass unser Leben Frucht bringen soll. Dass von uns, von unserem Leib, Ströme des lebendigen Wassers ausgehen sollen, um andere Menschen zu sättigen, den Durst zu stillen. Nicht an uns, durch uns, sondern das lebendige Wasser, was durch uns hindurch fließt, was der Geist Gottes ist. Menschen sollen Jesus als den Retter erfahren durch uns. Und Gott soll verherrlicht werden. Gott soll verherrlicht werden durch unser Leben. Wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, und das wollen wir jetzt tun, ich lese die Verse aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Vers 20. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Denn jener nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Das hat seinen Hintergrund darin, dass die Geschwister, als sie zusammenkamen, die Gemeinde war noch nicht so riesig groß wie unsere jetzt, sie haben dabei auch zusammen gegessen. Nicht nur das Abendmahl eingenommen, sondern sie haben ein richtig schönes Essen zusammen gehabt. Und manche hatten nichts, andere hatten was. Und sie haben dann jeder für sich selber gegessen. Wenn wir hier jetzt Abendmahl feiern, dann lass uns das so machen, dass wir, wenn wir uns das Abendmahl nehmen, dass wir aufeinander Acht haben, dass wir einander dienen, dass wir einander bedienen, dass wir einander sehen und aufeinander Acht haben und gerade auf diejenigen, die hungrig oder durstig sind und alleine, dass sie hier nicht alleine sitzen müssen. Sondern dass wir zusammen das Mahl nehmen. Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Wenn wir das Brot nehmen, dann denken wir daran, dass Jesus seinen Leib für uns hingegeben hat. Er hat ihn in den Tod gegeben, damit wir Leben haben. Er hat unsere Sünde auf sich genommen und hat seinen Leib zerstören lassen, damit unser Leib, der des Todes ist, ewiges Leben empfängt. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut so oft, ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. In den Evangelien steht, dass Jesus auch gesagt hat, dieses Blut wird vergossen zur Vergebung eurer Sünden, unserer Sünden. Durch das Blut werden wir gereinigt. Johannes sagt in seinem Brief, wenn ihr eure Sünde bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er euch die Sünde vergibt und euch reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn du spürst, dass du Dinge in Ordnung bringen musst, dass du Sünde bekennen musst vor Gott, dann tu das, während wir hier zusammen das Mahl nehmen. Bring das vor Gott und bekenne es auch in der Runde, wo du sitzt. Bekennt einander die Sünden und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet, sagt Jakobus. Aber lasst uns sehen, wenn wir das trinken, dann ist es dieses Blut des Bundes. Jesus hat einen Bund geschlossen. Und dieser Bund, dieses Bündnis bedeutet, ich habe mein Leben für dich gegeben. Und damit habe ich dich erkauft, errettet aus der Finsternis, aus der Sünde. Ich habe dich freigemacht aus dem Gericht. Du bist frei. Du bist gerettet. Aber es bedeutet auch, du gehörst jetzt mir. Und ich gehöre dir. Beides. Ich bin dein und du bist mein. Das ist der Bund. Stehst du in diesem Bund? Gehst du in diesem Bund? Tag für Tag. Das ist dieses Prüfen, sich selbst zu prüfen. Und wenn es nicht so ist, ist heute der Tag, wo du das erneuern kannst. Und wenn du noch nie in diesen Bund eingetreten bist, so sagt Gott heute zu dir, du musst nicht in die Verdammnis gehen. Wenn du mit dem Ungerechten, dem Übeltäter am Kreuz sagen kannst, das Gericht Gottes über meine Sünde, über mein Leben ist gerecht. Aber Jesus hat nichts Unrechtes getan. Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wenn du das mitsprechen kannst, dann sage ich dir, nimm dieses Mal als Zeichen, dass du in den Bund einwilligst, den er dir anbietet. Aber wisse, du gehörst an ihm und nicht mehr dir selbst. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Und das bedeutet, wenn ich dieses Mahl nicht nehme im Glauben und Vertrauen auf Jesus Christus, wenn ich das, was ich gesagt habe, jetzt nicht mitsprechen kann mit diesem Übeltäter, dann nehme ich das Mahl und es ist was Oberflächliches und es wird am Ende mir zum Gericht werden, statt zum Segen, zur Auferbauung. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Also das Gericht wird tatsächlich in der Gemeinde sichtbar, schon in diesem Leben. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Das bedeutet, Gott möchte uns nicht verloren geben. Wir sind gerettet durch Jesus Christus, durch den Glauben bist du gerettet. Aber wenn du in deiner Sünde nicht bereit bist, Buße zu tun, dann wird der Herr dich züchtigen, wie das hier heißt. Damit du an irgendeinem Punkt endlich doch zur Buße kommst. Er möchte nicht, dass du verloren gehst. Du bist sein geliebtes Kind. Und deswegen ist das Mahl jetzt hier einfach eine Möglichkeit, sich selbst zu prüfen, Gott Raum zu geben, dass er diese Prüfung in mir tun kann. Wie David sagt im Psalm 139, prüfe mich, Herr. Erlaube es dem Herrn, dich zu prüfen. Er macht es gut. Er ist dein liebender Vater. Er will dich reinigen, er will dich säubern. Wie im Johannes 15 gesagt wird, na, der Weingärtner, er beschneidet die Reben. Warum? Damit sie mehr Frucht bringen. Damit sie nicht ins Kraut schießen, sondern damit sie Frucht bringen. Wenn deine Sehnsucht ist, dass dein Leben Frucht bringt, dass die Frucht des Heiligen Geistes wächst in dir, dann lass es zu, dass Gott dein Leben prüft und dass er es reinigt von den Dingen, die ins Kraut schießen, die dich daran hindern, Frucht zu bringen. Jesus, wir danken dir für diese Gnade, in der wir leben dürfen. Danke, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Danke, dass wir ja mit dem Übeltäter, der am Kreuz hing, der den Tod vor Augen hatte, er hatte Hoffnung, der andere nicht. Weil du ihn gerettet hast. Und wir danken dir, dass du auch heute hier bist, um zu retten. Danke, dass du heute durch deinen Geist hier bist, um uns Leben zu geben, durch deinen Tod. Herr, wir denken an dein Opfer. Wir denken daran, was du für uns gegeben hast. Wir denken daran, dass du, der du sündlos warst, und dich in ein Gericht hineinbegeben hast, was für uns bestimmt ist. Wir preisen dich und wir danken dir, dass du uns Leben gibst durch deinen Tod. Und wir wollen, dass unser Leben Frucht bringt für dich. Wir wollen, dass du verherrlicht wirst durch uns, durch unser Leben. Und ja, wir wollen, dass du uns reinigst jetzt, während wir beten, während wir das Mahl nehmen. Wollen wir sensibel sein auf das Reden deines Geistes in unserem Herzen. So bitten wir dich, dass du jetzt handelst und wirkst in unserer Mitte, während wir dich suchen. Du hast gesagt, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Reinigt die Herzen, ihr Sünder. Weint und klagt. Wenn ihr euch vor Gott demütigt, dann wird er euch erhöhen. Amen.